Unser Job ist vieles. Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work. Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch zum heutigen Podcast, zur Episode am heutigen Sonntag oder wann immer ihr reinhört. Ja, und heute habe ich eine Folge mitgebracht, die nicht so eine herkömmliche Folge ist zu irgendeinem Thema, wie ich das sonst mitbringe, sondern wer beim letzten Mal schon reingehört hat, der oder die weiß, dass ich gesagt habe, ich erzähle mal ein bisschen was zu meinem Buch, was gerade im Haufe Verlag erschienen ist. Ja, das habe ich jetzt schon ein bisschen angekündigt und zugegeben auch so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich ganz, ganz viel noch rund um das Buch zu tun hatte, aber heute möchte ich für euch dazu mal ein paar Takte aufnehmen. Ja, mein Buch, das heißt Women at Work, im vollen Untertitel noch, wie Frauen limitierende Glaubenssätze abbauen und ihr berufliches Potenzial entfalten. Wie gesagt, ist das schon erschienen und es ist auch etwas verfrüht erschienen. Das hat mich ganz sehr gefreut. Eigentlich waren wir für den 13. März geplant und weil aber dann alle Parteien inklusive mir selbst schon viel, viel früher fertig waren und auch die Druckerei hier ganz fix gearbeitet hat, waren wir dann tatsächlich schon am 27. Februar mit dem Buch draußen. Ja, und mittlerweile ist es im Handel, es ist überall erhältlich und ich bin total froh und stolz, habe schon sogar die ersten Amazon-Bewertungen dazu gelesen. Also wenn es euch interessiert, natürlich ist alles auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Also wenn ihr am Schluss denkt, ich habe da jetzt richtig Lust drauf oder ich mag mal einen Blick ins Buch werfen, dann könnt ihr natürlich in den Shownotes ganz leicht hingelangen. Was auch immer eure Lieblingsbuchhandlung ist, ihr könnt es überall bestellen, aber über die Links geht's natürlich noch ein bisschen leichter. Ja, aber ich möchte euch jetzt ein bisschen teilhaben lassen, vielleicht so rund um die Geschichte zu dem Buch. Wie bin ich dazu gekommen? Warum ist es genau dieses Thema geworden? Und was ist vielleicht im Buch auch alles enthalten, sodass ihr mal so einen kleinen Teaser bekommt? Ob das was für euch sein könnte, ob euch das interessieren könnte, das dürft ihr natürlich dann am Schluss ganz allein entscheiden. Ja, vielleicht für den Start, wie bin ich dazu gekommen, wie ist es zu diesem Thema gekommen? Ich musste da selbst ein bisschen überlegen, als ich in einem Interview diese Frage neulich gestellt bekam. Und tatsächlich liegt das Ganze schon so ein bisschen zurück. Und es war, glaube ich, im Jahr 2022. Viele von euch werden sich auch daran erinnern. Wir haben jetzt ein bisschen so eine Twin-Situation dafür, will ich fast sagen. Es ist ja jetzt dieses Foto von dem Treffen um Friedrich Merz mit den neuen Regierungschefs überall kursiert. Und was ist darauf aufgefallen? Natürlich haben wir einen total männlichen Tisch dort vorgefunden und alle Männer, mittelalte weiße Männer, grinsten dort in die Kamera. Und das war ein bisschen Déjà-vu, denn im Jahr 2022 kursierte schon mal ein ähnliches Foto, nur mit viel, viel mehr Männern und das war von der Münchner Sicherheitskonferenz. Vielleicht erinnern sich, wie gesagt, einige, das Foto hat einen ziemlichen medialen Shitstorm ausgelöst, will ich heute mal so sagen. Da waren also circa 30 mittelalte, weiße Männer, fast alle in demselben Anzug zu diesem Lunch rund um die Münchner Sicherheitskonferenz damals aufgenommen worden. Ja, und was man natürlich auf diesem Foto vermisst hat, war eine einzige Frau, die in diesem Führungsgremium dort vertreten war. Medialen Shitstorm habe ich gerade gesagt, also man las auf einmal vielerorts eigentlich überall nur noch davon, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen brauchen, dass es doch ein Unding ist, dass dort keine einzige Frau auf diesem Foto vertreten ist. Punkt, Punkt, Punkt. So, und ich möchte jetzt aber gar nicht so sehr auf dieses Foto oder Ereignis eingehen, sondern das war wirklich so wie eine Art Initialzündung, dass ich mich auf einmal anfing, damit zu beschäftigen, Was passiert eigentlich in dieser Zwischenzeit? Wir haben ja die Situation, dass wir, ich glaube, 53% oder 55% der Abiturjahrgänge bestehen aus weiblichen Abiturienten. Und dann geht das Ganze weiter mit den Studienabschlüssen. Da sind es auch noch, ich glaube, um die 52%. Und dann wird dieser Trichter aber immer, immer kleiner, wenn wir dann am Schluss gucken, wie viele PromotionsabsolventInnen sind es denn, wie hoch ist da die Frauenrate, dann sind wir noch bei paar 30% und oh Wunder, wenn wir in die C4-Professuren gucken, dann sind wir auf einmal nur noch bei ganz knapp 12% weiblicher Quote. Ja, und da habe ich mich als Psychologin natürlich, die von Berufswegen gerne mal hinter die Kulissen von Daten schaut und auch von Verhaltensweisen schaut, natürlich ganz besonders gefragt, was passiert denn in dieser Zwischenzeit? Also können, wollen, sollen, dürfen Frauen nicht führen? Was ist da eigentlich los? Und vor allem die noch viel wichtigere Frage, die sich mir gestellt hat, sollten wir denn eigentlich immer nur diese Zahlen anschauen, diese Quoten, diese Raten? Wie viele weibliche Führungskräfte gibt es da nun wirklich? Denn nach meinem Geschmack wird auch viel zu wenig geschaut, wie geht's diesen Frauen denn eigentlich, wenn sie zum Beispiel schon Führungskraft geworden sind. Ich bin ja nun selbst schon fast 10 Jahre eine Führungskraft und habe die eine oder andere Herausforderung dabei gehabt, wobei ich wirklich sagen muss, dass in meinem Bereich, in meinem Unternehmen, das alles im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen wirklich gut machbar war und ich denkbar kleine Hürden systemischer oder struktureller Art dort überwinden musste. Aber ich weiß, dass es anderen Frauen in Führungspositionen ganz anders geht. Ja, und was ist auch mit all diesen anderen Frauen? Wie geht's denen im Beruf? Wie ist es da um die mentale Gesundheit bestellt? Und müssen wir nicht vielleicht viel, viel früher anfangen hinzuschauen? Geht's wirklich am Schluss nur um diese Female Leadership-Quote? Oder müssen wir uns insgesamt darum kümmern, wie es Frauen in der Karriere, im Job, in der Vereinbarkeit, im beruflichen Kontext eigentlich so geht? Und so ist die Idee zu meinem Buch geboren, wirklich sich die mentale Frauengesundheit im Job mal genau anzuschauen. Und dazu habe ich in meiner Einleitung sehr, sehr viele erhellende, wenn auch nicht immer schöne Zahlen präsentiert. Es gibt die ganz tolle Studie Women at Work, gleichnamig zu meinem Buch, ist allerdings nur zufällig so gewesen, von Deloitte 2024. Die haben ganz viele wertvolle Daten zur mentalen Frauengesundheit im Job erhoben. Und die findet ihr zum Beispiel auch alle im Einleitungstext. Ja, und um vielleicht nur so ein paar Eckdaten mal zu nennen. Wir wissen heute aus den Gesundheitsreports, dass bei den Frauen die Ausfallquote aufgrund von psychischen Belastungen oder Symptomen schon auf dem traurigen Rang 2 liegt. Also psychische Diagnosen liegen auf dem 2. Rang. Bei Männern ist das zum Beispiel etwas weiter hinten, da nehmen die aber auch schon den 3. Rang ein. Also auch hier klettert es besorgniserregend weiter nach oben. Und bei den Frauen nehmen diese psychischen Diagnosen mittlerweile schon 18% des Kuchens ein, sozusagen, wenn wir schauen, welche Diagnosen verursachen hier Arbeitsunfähigkeitstage. Ja, und ich finde Grund genug, sich das auf jeden Fall aus der fachlichen Perspektive mal genauer anzusehen und nicht einfach immer weiter zu dokumentieren, dass das nun mal so sei, dass die Frauen immer häufiger aufgrund psychischer Belastung ausfallen. 45%, also knapp die Hälfte der befragten Frauen bei Deloitte, hat ausgesagt, sich gestresster zu fühlen als im letzten Jahr. Und ungefähr ein Viertel aller Frauen, das waren über 5000 in diesem Fall in 10 Ländern befragt, fühlten sich ausgebrannt. Und auch wenn das ein leichter Rückgang zum letzten Jahr ist, zeugt das alles davon, dass es Frauen im Berufsleben, in der Karriere, in ihrem Job alles andere als gut geht. 6% aller Frauen im erwerbsfähigen Alter leiden unter einer Angststörung und ca. 20%, also jede fünfte Frau, erleidet einmal in ihrem Leben eine klinisch relevante Depression. Diese Zahlen steigen sogar noch an, wenn wir uns anschauen, je nach Altersgruppe, zum Beispiel die Frauen in der Perimenopause, das kann so um das 40. Lebensjahr rum datiert werden, da steigt diese Prävalenzrate sogar noch mal um das 2-fache an. Also nur, dass ihr mal eine Idee davon bekommt und Wenn ich von der Menopause spreche, dann betrifft das immerhin etwa 9 Millionen aller Frauen in unserem Land, also in Deutschland. Das, würde ich sagen, ist kein Pappenstiel. Und ja, obwohl Frauen mittlerweile in Fach- und Führungspositionen eben immer mehr vertreten sind, sind das doch einfach bedenkliche Anzeichen für mich, dass ich auch mit den Frauen, mit denen ich arbeite in Mental Health Coachings oder auch in meiner täglichen Arbeitspraxis in der Psychiatrie, dass ich einfach sehe, dass viele dieser Frauen wirklich, wirklich auf dem Zahnfleisch gehen. Also bei vielen geht da einfach gar nichts mehr, ne? Die haben viele Wochen, viele Monate, manche sogar Jahre in einem Funktionsmodus verbracht und haben versucht, alle diese Rollen zu vereinen, ihre Arbeit zu schaffen, ihre Kinder zu versorgen, vielleicht auch noch zu pflegende Angehörige zu versorgen, all ihren Rollen gerecht zu werden. Und irgendwann geht einfach kein Rad mehr rum. Also dann gehen diese Frauen wirklich auf dem Zahnfleisch. Und ich finde, wir als mega reiche Industrienation sollten uns die Frage stellen, ob wir das weiterhin einfach nur so aushalten und dokumentieren wollen oder ob wir vielleicht ein bisschen dahinter schauen, woran könnte es liegen, wer oder was ist schuld daran und was sind vor allem Lösungsansätze, um das Ganze zu überkommen. So, und jetzt sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt angelangt, denn ich bin ja Psychotherapeutin und deshalb habe ich natürlich durch die Brille geschaut, durch die ich am besten sehen kann, und das ist die psychologische Brille. Das heißt aber nicht, dass diese psychische Seite die einzige Säule ist, die wir verbessern sollten, verbessern müssten und verbessern könnten. Natürlich gibt es noch andere Säulen und von denen schreibe ich auch. Das sind nur nicht die Säulen, die ich mir in meinem Buch detailliert angeschaut oder die ich priorisiert habe. Das ist für den Anfang ganz wichtig, denn natürlich will ich die nicht negieren und natürlich ist es richtig und wichtig, Female Empowerment auf diesen anderen Ebenen auch anzugehen. Das heißt, es gibt hier politische, sprich juristische, strukturelle Faktoren, die es Frauen schwer machen, die Blockaden und Hürden aufbauen und die aus dem Weg geschafft werden müssen. Dazu gehören zum Beispiel so Dinge wie Gesetze zum Ehegattensplitting, zu Elternzeit und Elterngeld. Dazu gehören Strukturen wie genug Kita-Plätze zu haben etc. etc. Das ist die eine Säule, von der ich auch immer mal wieder spreche. Die andere Säule ist eher eine systemische und damit meine ich Dinge wie die Unternehmenskulturen zum Beispiel oder eine Führungskultur, die wir an einem Arbeitsplatz haben können. Also wird hier zum Beispiel sehr dominant, sehr kontrollierend, sehr patriarchal gearbeitet, dann können das Systeme sein, in denen es Frauen natürlich irrsinnig schwer haben können, in denen keine gerechte Führungspipeline oder ähnliches besteht. Das ist so ein Beispiel für systemische Strukturen. Genauso was könnte aber auch innerhalb der Familie natürlich der Fall sein, dass in einem Familiensystem Variablen bestehen, die es Frauen besonders schwer machen, sich in einem Beruf wohlzufühlen oder zu entfalten oder ihren eigenen Wünschen entsprechend ausführen zu können. Ja, und dann gibt's da eben die dritte Säule, das ist die psychische Säule. Und nach meinem Geschmack wird auf diese dritte psychische Säule, auf die psychische Verarbeitung von Reizen, noch überhaupt kein ausreichender Augenmerk gelegt. Und das war die größte Motivation, mein Buch Women at Work zu schreiben, weil ich als psychologische Fachperson einfach natürlich ja dort am schärfsten sehe, ich habe es gerade schon gesagt, und was meint diese psychische Verarbeitung? Wir Frauen oder auch schon kleine Mädchen wachsen in einer Welt auf, die immer noch sehr anders ist, also diese subjektive Welt ist immer noch sehr anders als die subjektive Welt von kleinen Jungen und späteren Männern. Und es wird oft negiert, dass wir im Jahr 2025 noch in so unterschiedlichen Umwelten, in so unterschiedlich getönten Systemen aufwachsen. Aber zahlreiche Studien zeigen das einfach immer, immer wieder. Und wenn man sich jetzt fragt, was das große Problem ist, dann werden Jungen so sozialisiert, dass sie Eigenschaften und Skills ausprägen können und sich darin entfalten können, die für das spätere Berufsleben und für ihre Wahlfreiheit des Berufslebens oft total förderlich sind. Das heißt, sie werden oftmals ermutigt, in den Wettkampf zu gehen. Sie werden oftmals dafür gelobt, ausdauernd stark und schnell zu sein. Sie werden dafür gelobt und verstärkt, sich durchzusetzen, um nur ein paar winzige Beispiele zu nennen. Mädchen werden permanent dafür gelobt, wenn sie nett, niedlich, hübsch angezogen und angepasst sind, wenn sie möglichst wenig Widerworte geben, unkompliziert sind, anderen hilfsbereit ihre Wünsche erfüllen und dazu möglichst ruhig und unauffällig irgendwo in einer Ecke sitzen. Wem das jetzt etwas überspitzt klingt, dem oder der gebe ich an dieser Stelle recht, aber ich möchte damit deutlich machen, um was es vielen Eltern immer noch so geht. Und falls ihr in den Genuss gekommen seid, Söhne und Töchter zu haben, so wie es mir auch ergeht, dann seht ihr diesen Unterschied immer noch jeden Tag in der Kita, in der Krippe, im Kindergarten und auch in den Schulen. Mädchen werden für Verhaltensweisen sanktioniert, die bei Jungs zum Teil sogar verstärkt und gelobt werden und die ihnen vor allem im späteren Berufsleben äußerst nützlich sind. Und Frauen neigen aufgrund dieser Sozialisierung dazu, zu regelrechten People-Pleasern zu werden, also anderen jeden Wunsch von den Augen abzulesen, eigene Bedürfnisse zurückzustellen, möglichst still, unkompliziert und angepasst zu sein, anderen das Leben nicht schwer zu machen und empfinden sich manchmal als regelrechte Zumutung, wenn sie mit irgendwelchen eigenen Bedürfnissen und Grenzen kommen. Und genau solche Überzeugungen, die sich dann bilden, die da zum Beispiel heißen können, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht kompetent genug für etwas oder warum kriege ich das nicht hin, die anderen schaffen das doch auch, ich muss alles perfekt machen, so eine Führungsposition ist überhaupt nichts für mich. Auch Macht- und Geldglaubenssätze, die sich im Rahmen dieser Sozialisation bilden, zum Beispiel Überzeugungen wie Geld ist irgendwie ein Männerthema oder Macht ist was Böses und Konflikte sind überhaupt eine Katastrophe. All das sind Sätze, innere Überzeugungen, innere Stimmen, die Frauen gerne mal abspeichern. Und das tun sie natürlich nicht an einem einzelnen Tag, sondern das überdauert dann schon so eine ganze Erziehung und lebt von der stetigen Wiederholung, lebt auch davon, dass es immer wieder über Verstärkung und Sanktionierung in verschiedene Richtungen geshaped wird, wie wir Verhaltenstherapeutinnen sagen würden. Ja, und herauskommen Frauen, die in einen Arbeitsmarkt eintreten und merken vielleicht, sie kriegen immer und immer und immer wieder an derselben Stelle ein Problem. Nun kann die ein oder andere von euch vielleicht dastehen und merkt, Mist, ich übernehme immer wieder Aufgaben, die eigentlich gar nicht in meinem Jobprofil stehen. Oder Mist, ich habe immer die guten Ideen und meine Kollegen, meine männlichen Kollegen, meine Chefs übernehmen immer diese Ideen und geben mir aber überhaupt keine Credits dafür. Oder Mist, ich werde die ganze Zeit im Meeting unterbrochen und kann mich nicht so richtig wehren. Oder ich habe das Gefühl, in meiner Karriere zu stagnieren, ich bin eigentlich hochqualifiziert und jetzt hänge ich hier in einem Job fest, das fühlt sich an wie ein ewiges Hamsterrad, ich komme nicht vor und nicht zurück, aber schon gar nicht die Karriereleiter hoch und ich habe das Gefühl, ich mache die ganze Zeit nur Aufgaben, auf die ich auch einen Affen dressieren könnte. Ja, ich sage das jetzt mal bewusst so ganz überspitzt, aber ich denke, ihr wisst, welchen Punkt ich machen will. Es kann sein, dass sich wie ein roter Faden durch euer Leben diese Problematik zieht und dass ihr immer wieder in eurem Job, in euren Aufgaben, und es kann übrigens auch die Aufgaben einer Hausfrau und Mama betreffen. Hausfrau ist so ein blöder Ausdruck, aber ich möchte damit eigentlich beschreiben, dass ihr vielleicht eine Vollzeit-Care-arbeitende Mutter seid oder auch Nicht-Mutter seid, die sich aus welchen Gründen auch immer dazu entschieden hat, zu Hause zu arbeiten und die Care-Arbeit zu verrichten. Auch dort kann sich das oft so anfühlen, zum Beispiel nicht genug wertgeschätzt zu werden für das, was man tut oder vielleicht auch Sorge haben, am Schluss in Altersarmut zu landen, weil ich mich nicht genug mit meinen finanziellen Ressourcen oder Bedürfnissen auseinandersetze. Also all das können so innere Überzeugungen und innere Dialoge sein, wo wir immer wieder an unsere Grenzen stoßen, wo wir immer wieder merken, wie sie uns mental belasten und aber einfach nicht alleine rausfinden. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ich das schon mehr als einmal in meinem Leben von einer Frau gehört habe, sonst hätte ich dieses Buch nicht geschrieben. meine Patientinnen und meine Coaches und letztlich auch ich selbst und meine Freundinnen haben mich dazu motiviert, Women at Work zu schreiben, um einfach diesen inneren psychischen Dämonen, wie ich sie genannt habe im Buch, mal Rechnung zu tragen und sie mal auszusprechen. Und andere, das würde ich mir natürlich inständig wünschen, dass auch Männer, auch Allies an der Stelle dieses Buch lesen, denn es ist nicht nur ein Buch für Frauen, es ist auch explizit ein Buch, was Allies und Chefs und Brüder und Partner und Kollegen lesen sollten. Ich würde mich inständig freuen, wenn sie das auch tun. Also diese inneren Dämonen einfach mal sichtbar zu machen und aufzuzeigen, was diese starke mentale Belastung bei Frauen im Job vielleicht auch ausmacht. Denn momentan, das muss ich als Psychologin so kritisch sagen, haben wir nicht umsonst diese Situation, dass so viele Frauen, wie ich es gesagt habe, auf dem Zahnfleisch gehen. Sie befinden sich in einem Erwartungsset aus so widersprüchlichen Erwartungen, denen sie allen versuchen, gerecht zu werden, denn das liegt eben in der Sozialisation der Frau, dass sie noch immer dazu herangezogen wird, die Erwartungen aller möglichst zu erfüllen und somit eine gute, eine angepasste, eine hilfsbereite Frau zu sein. Und momentan sieht man einfach, wenn man diese Frauen jeden Tag in Behandlung hat, zu was das einfach führt und dass wir an einem Punkt sind, den man so nicht mehr weiter hinnehmen sollte. So, nun bin ich natürlich nicht in der Position, dass ich Gesetze verändern könnte. Ich bin keine Juristin, ich bin keine Politikerin. Ich bin auch niemand, der die Systeme, die Arbeitskulturen von anderen Menschen permanent verbessern kann. Auch daran arbeite ich vielleicht ein Stück weit in meiner eigenen Arbeitskultur und an meinem Führungsansatz. Aber ich bin dafür angetreten, hier die psychologische Seite eben aufzumachen. Und ja, hoffe jetzt ein bisschen deutlich gemacht zu haben, wo das Buch so hingeht. Und das Buch ist so gegliedert, dass jedes Kapitel einen eigenen Glaubenssatz beschreibt oder anders gesprochen, dass jeder dieser 18 kuratierten weiblichen Glaubenssätze, die ich mir vorgenommen habe, ein eigenes Kapitel erhalten hat. Und ich beschreibe darin jedes Mal, wo kommt dieser Glaubenssatz eigentlich her? Was hat er für Ursachen? Also warum haben wir den? Und vor allem, was hat er für Folgen, was hat er für Konsequenzen für unsere Karrieren, wenn wir an diesem Glaubenssatz haften bleiben? Aber dann auch das Wichtigste, was können Lösungsansätze sein? Also für jeden Glaubenssatz findet ihr eigene Lösungsimpulse und zwar nicht irgendwelche abstrakten, komischen Sachen, die man oft in Fachbüchern liest, sondern ganz konkrete Tipps, Reflexionsübungen, Praktiken. Also ich habe wirklich aus dem Vollen geschöpft. Ich bin direkt aus meinem psychotherapeutischen Arbeitszimmer ins Buch gegangen und habe ganz viel zusammengetragen, was ich selbst schon mit Patientinnen, mit Coaches und auch an mir selbst im Übrigen ausprobiert habe. Es sind wirklich praxiserprobte und auch beforschte Methoden, größtenteils aus der Verhaltenstherapie. Das ist soweit klar, weil ich einfach Verhaltenstherapeutin bin. Und das für mich ein sicheres Metier ist. Manches wandelt sich da aber auch schon, dass das so ein bisschen eklektischer wird. Das heißt, auch andere Schulen sich hier reinmischen, das eigentlich auch gar keine Relevanz für diese Übungen hat. Aber nur, dass ihr so ein bisschen wisst, wie das vielleicht einzusortieren ist von meinem Background her. Ja, so ist das Buch aufgebaut und es schließt ab mit einem Und nun Kapitel, wo ich nochmal rekapituliert habe, was machen wir jetzt eigentlich, wenn wir um all diese weiblichen Glaubenssätze im Beruf wissen, wenn wir gelernt haben, wo die herkommen und was für Konsequenzen die haben und was können vielleicht eben auch männliche, auch andere Allies tun, die einfach ihre Frauen, ihre Partnerinnen, ihre Schwestern, ihre Kolleginnen oder ihre Mitarbeiterinnen unterstützen möchten. Was könnten die ganz konkret tun, um hier zu supporten? Und da bin ich mir sicher, das ist manchen auch vielleicht noch gar nicht so ganz klar, mit welchen kleinen Dingen oder mit welchen konkreten Maßnahmen sie hier unterstützend sein können. So, meine Lieben, jetzt ist es ganz schön lang geworden, aber ich hoffe, dass ihr einfach einen Einblick bekommen habt, dass ich ein bisschen ans Thema ranführen konnte, dass ihr wisst, auf welcher Basis ist das Buch geboren und was könnt ihr in dem Buch Women at Work so alles finden. Ja, und ich hoffe einfach, dass ganz, ganz viele von euch das natürlich bestellen. Klar wünscht sich eine Autorin das. Ihr findet, wie gesagt, die Links alle in den Shownotes. Im Übrigen auch, wenn euch dieser Podcast hier gefällt, das war zwar keine Episode wie alle anderen, aber trotzdem freue ich mich natürlich, wenn ihr dem Podcast ein paar Sternchen hinterlasst und ihn auch so für andere gut auffindbar macht. Könnt ihn auch rezensieren gerne, das geht bei Apple in Worten. Bei Spotify könnt ihr auch bewerten. Das hilft ganz, ganz sehr. Ja, und wenn der ein oder die andere von euch das Buch bestellt und es liest, dann freue ich mich wirklich tierisch und darauf sind wir Autorinnen wirklich sehr, sehr angewiesen, wenn ihr bei Amazon eine Bewertung hinterlasst. Ich habe euch auch diesen Link, damit ihr nicht rumscrollen und rumsuchen müsst, in die Shownotes gepackt, also da wäre ich euch so verbunden. Vielleicht habt ihr es sogar auch schon gelesen oder vorbestellt. Also wenn ihr rezensiert, dann habe ich da sehr, sehr, sehr viel davon und bin euch total dankbar. Also scrollt mal in die Shownotes rein. Das ist der Text, der immer unter der Podcast-Episode erscheint in eurer App. Dann gelangt ihr direkt zu der Amazon-Bewertung. Ich danke euch fürs Zuhören und dass ihr interessiert wart an meinem Buch Women at Work. Nächstes Mal in der nächsten Episode gibt es dann wieder eine Psychologie at Work Folge, wie ihr das gewöhnt seid. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt am Ball und bleibt mir weiterhin erhalten. Ich freue mich auf euch in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss.